Ja, ich liebe es, in der freien Natur mich zu bewegen, Fahrrad zu fahren oder zu laufen, Spaziergänge zu machen, ein bisschen zu wandern. Und in meinem ersten Semester hatte ich das Vorrecht, an der Lutherisch-Theologischen Hochschule in Oberursel studieren zu dürfen und wohnen zu dürfen. Esskastanienwald und der Taunus lag vor uns. Und an einem schönen Frühlingstag, da bin ich losgelaufen, Musik auf die Ohren. Und ich habe es genossen, ich bin gelaufen und bin gelaufen. Und dann sah ich ein Schild Richtung Altkönig, da dachte ich, Mensch, da warst du noch nicht, da läufst du jetzt auch hin. Bin ich immer weiter gelaufen und als es anfing dunkel zu werden und der Frost zurückkam und ich merkte, ich bin eigentlich viel zu dünn angezogen, merkte ich, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Aber überleg, was machst du jetzt? Du bist nicht gut angezogen für die Nacht. Und es wäre schön, wenn du den Weg wieder zurückfindest. Also habe ich kurz überlegt, wo muss ich langlaufen, damit ich da wieder zurückkomme, wo ich hergekommen bin. Und dann habe ich Gas gegeben, bin schnell gelaufen. Es wurde immer dunkler und irgendwann im dunklen Wald habe ich Leute getroffen, 2, 3. Und habe ich gesagt, können Sie mir kurz helfen? Ich will zur Lutherisch-Theologischen Hochschule nach Oberursel. Wie muss ich hier weiterlaufen? In Ihre Richtung. Sie laufen exakt in die falsche Richtung. Sie haben mir dann erklärt, wie ich über einen anderen Weg zu einer Straße kommen konnte, die dann mit vielen Kilometern zurück nach Oberursel führte. Am nächsten Tag hatten wir einen Chortag, den musste ich streichen, ich hatte so Muskelkater. Da ging nichts mehr. Aber was ich bei diesem Ausflug gelernt habe, wenn du nicht weißt, wo der richtige Weg ist, bringt es nicht, wenn du besonders schnell und besonders energisch unterwegs bist. Glücklich kann sich der schätzen, der andere trifft, die er nach dem richtigen Weg fragen kann und die ihm helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Das ist zentral und um solch eine Situation geht es in der heutigen Predigt. Da ist ein Schriftgelehrter, der bekommt mit, dass Jesus mit Sadduzäern und anderen jüdischen Theologen diskutiert hat und Jesus hat das hervorragend gemacht. Er war tief beeindruckt von diesem Jesus, wie er argumentiert hat, was er vorzutragen hatte, wie gut er sich in der Bibel auskannte. Und dann kommt unser Bibeltext, Markus 12, die Verse 28 bis 34. Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte, richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Ganz kurz zu diesem letzten Satz, da wagte niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. Da ist im Hintergrund, dass dort Diskussionen geführt werden sollten, wo man als Sieger hervorgehen wollte und Jesus sollte dort nicht sonderlich glänzen. Und die haben gemerkt, Jesus hat wirklich was zu sagen und er bringt es auf den Punkt. Und der Schriftgelehrte, der hier zu Jesus kommt, den bewegt eine Frage, die ganz viele Juden bewegt hat. Wenn wir heute über Gebote nachdenken, dann sind wir im Zusammenhang mit Bibel bei den 10 Geboten. Da sagen wir, gut, such dir eins raus, was ist das Wichtigste? Für die Juden waren aber nicht nur die 10 Gebote wichtig, sondern insgesamt gab es 613 Gebote. Teilten sich auf 248 Gebote und 365 Verbote. Und da stellt sich dann schon die Frage, was ist das Wichtigste? Und dann ging es ganz oft um die Frage, wie opfere ich richtig? Wie verhalte ich mich richtig am Ruhetag, am Feiertag, am Sabbat? Und ganz viel wurde diskutiert. Und es hat die Menschen bewegt und es hat auch den Schriftgelehrten bewegt. Es ging also um eine existenzielle Suche nach Orientierung. Nicht nach irgendeiner netten Diskussion, aber ein kurzes Abfragen, kennst du dich ein bisschen in der Bibel aus? Es ging um diese Orientierung. Wo geht's lang? In welche Richtung sollte ich mich bewegen? Und Jesus kombiniert in seiner Antwort zwei Gebote. Da ist zum einen 5. Mose 6, Vers 4 bis 5, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und dann 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir wissen nicht, wie der Schriftgelehrte in der ersten Situation reagiert hat, ob er kurz geschwiegen hat, überlegt hat, gekrübelt hat, genickt hat. Auf alle Fälle bekräftigt er dann das, was Jesus sagt und betont, ja, es geht gar nicht in erster Linie um das Befolgen von Geboten. Es geht nicht darum, ob ich mich als würdig und wert erweise, Gott zu dienen, sondern es geht um Beziehung. Glaube ist Beziehung, Liebe zu Gott. Und Jesus sagt dann zu diesem Gelehrten, du hast es richtig erkannt, du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Wenn wir diese Frage, was ist das wichtigste Gebot, auf die heutige Zeit übertragen, dann interessiert uns das Thema Gebote gar nicht so viel. Aber wir könnten die Frage stellen, was ist die wichtigste Priorität? Worum geht es im Leben? Was ist wichtig? Und wenn wir da so sammeln, dann kann man das theoretisch erörtern. Und dann hören wir viele Sachen, wo Leute sagen, das ist alles mir wichtig. Und dann schauen wir uns das Leben an und stellen fest, es gibt einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und diese Frage, was ist deine Priorität Nummer eins, ist eine Frage der Praxis, nicht der Theorie. Was machen wir? Luther hat mal so schön gesagt, woran du dein Herz hängst, da ist in Wirklichkeit dein Gott. Das, was dich beschäftigt, womit du dich, ja, auf was du dich ausrichtest, da ist dein Gott. Und es ist gut zu schauen, was ist das, was uns bewegt? Ist Glaube für mich auch eine wichtige Sache? Ist Gott für mich auch eine wichtige Bezugsgröße neben anderen oder die wichtigste? Und wie leicht passiert es, dass wir so im Alltagstrubel drinstecken und denken, ich muss das und das alles machen und lassen uns so treiben. Und dann kommen Themen, die uns vorgegeben werden, Gedanken, die uns vorgegeben werden. Ich habe mir neulich den Luxus erlaubt, einen Tag keine Nachrichten zu schauen, keine Nachrichten zu lesen. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte dann Angst, irgendwas verpasst zu haben. Aber am nächsten Tag, als ich geschaut habe, waren die Katastrophen die gleichen. Und alles war irgendwie schwierig. Da habe ich gedacht, doch nichts verpasst, dafür einen Tag gewonnen. Und es ist die Frage, was ist das, was uns bewegt und beschäftigt? Sorgen, Nöte? Über die spricht man am leichtesten. Aber es gibt auch schöne Sachen. Es gibt tolle Sachen. Dinge, die einen begeistern. Hobbys, die einen erfüllen. Und dann fragt man, wo ist Gott? Und da sagt man, Gott ist ein Geduldiger. Der steht vor der Tür. Und wenn ich mit meinem Hobby fertig bin, dann rede ich auch wieder mit Gott. Aber warum nicht kombinieren? Welche Priorität hat Gott und welche Priorität hat die Beziehung zu Gott in unserem Leben? Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit aller eurer Kraft. Als Jugendlicher war ich am Starnberger See. Wir sind mit dem Schlauchboot über den Starnberger See rüber gepaddelt. Und ich habe das Beispiel vielleicht schon mal erzählt. Ich habe dann entdeckt, ich bekam Blasen an den Händen. Ich wollte das nicht verstärken. Ich war nicht eitel, aber vielleicht ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, ich schwimme zurück. Da hat ein anderer gesagt, er schwimmt auch zurück. Und die anderen mussten mit dem Schlauchboot zurückpaddeln. Und ich hatte sofort gemerkt, da ist eine Strömung im Wasser. Ich schwimme ein bisschen gegen die Strömung. Und die anderen sind geradeaus geschwommen und gepaddelt. Und wir wurden immer weiter auseinander. Also wir entfernten uns immer mehr voneinander. Die haben dann, was ich nicht wusste, ein Segelboot rangerufen. Und die gebeten, mich an Bord zu nehmen, um mich zum Ziel zu bringen. Das Boot kam auf mich zu, ich habe einen kurzen Zwischensprint eingelegt, weil ich dachte, wie blöd, was will das Boot dort, wo ich schwimme? Und die haben dreimal wenden müssen, bis sie mich hatten. Und dann haben gesagt, ja, du schwimmst falsch, du musst zu einem Jugendschloss schwimmen. Und dann habe ich gesagt, ja, da vorne ist es. Und dann haben die geschaut und haben gesagt, du hast recht. Und dann haben die mich weiterschwimmen lassen. Wir waren alle auf dem Weg zum Ziel. Aber die anderen hatten gedacht, es gibt nur einen Weg zum Ziel. Und das war falsch. Und in Gemeinde und in Gemeinschaft kann es leicht passieren, dass wir auf Gott fokussiert sind und sagen, wow, ich bin unterwegs und ich kenne den Weg, meinen Weg mit Gott, den ich gehe. Und du musst genau den gleichen Weg gehen. Und das kann falsch sein. Du musst das gleiche Ziel vor Augen haben, dein Leben einsetzen für Gott, Gott lieben, ihn an Nummer eins haben. Aber das kann für dich, das kann für sie was ganz Eigenes bedeuten und sich vom anderen unterscheiden. Wichtig ist, dass wir auf das Ziel hin orientiert sind. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wir sollten also nicht über Theologie diskutieren und reden, sondern über unsere Ausrichtung auf Gott. Und da austauschen und das erleben mit ganzem Herzen, das heißt mit unseren Gefühlen, unserer Sehnsucht, unserer Freude, mit ganzer Hingabe, das heißt mit unserem Innersten, das, was uns ausmacht, mit unserem ganzen Verstand, unserem Denken, unseren Fragen, die wir haben, zu Gott kommen. Und das fasziniert mich auch an diesem Menschen, das ist so wichtig, der Schriftgelehrte, der geht nicht zu anderen und fragt, was meint ihr, was vielleicht Jesus denken würde, was das wichtigste Gebot ist. Macht er nicht, der geht direkt zu Jesus. Und wenn ich im Gespräch bin mit anderen über Glauben, wie oft bleiben die nur bei öffentlichkeitswirksamen Dingen der Kirche stehen und entdecken gar nicht, dass Gott vielleicht so etwas ganz anderes mitzuteilen hat. Dass wir über Institution und Menschliches reden und nicht über Göttliches und nicht über Bibel. Und dann mit aller Kraft lieben, mit unserem ganzen Einsatz, unseren Taten, unserer Energie. Es geht also um den ganzen Menschen und dort sollen wir leben. Und vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, ich habe das Gebot falsch angefangen. Ich habe was weggelassen. Ich habe direkt angefangen, der Herr ist unser Gott. Aber vorher kommt: Hört ihr Israeliten. Das zeigt auch, wie sehr wir mit Juden weltweit verbunden sind. Und wir können das sicherlich fortführen und sagen, hört ihr Christen, hört ihr Menschen in der Waldkirche, hört ihr Menschen im Livestream. Und dieses Hören, das ist eine Herausforderung. Also ich würde von mir behaupten, dass ich ein sehr, 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 sehr guter Zuhörer bin. Ich brauche nämlich gar nicht viel Zeit. Da sagt jemand was und dann weiß ich schon, was der mir sagen will. Und bei uns war mal ein Dichtungsgummi an der Spülmaschine kaputt. Ich bin sehr guter Handwerker, habe mir also YouTube-Film kurz angeschaut, den Einstieg. Da wusste ich, wie es geht. Ich hatte zwei Dichtungsgummis gekauft, zum Glück. Und dann fing ich an, das alte Dichtungsgummi rauszunehmen, war gar kein Problem. Beim Versuch, das neue reinzulegen, hatte ich zack, 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 sofort ein paar Schnitte in den Händen, musste mich verarzten und beim nächsten zack, zack, ich krieg das schnell hin, war das Gummi gerissen. Und dann habe ich mich geärgert, habe gedacht, warum sagen die mir das nicht? Und dann kam ich auf die Idee, ich schaue mir doch mal das ganze Video an. Und da wurde darauf hingewiesen, Vorsicht, du kannst dir die Hände schneiden. Deshalb musst du so und so rangehen, dann passiert dir nichts. Und dieses Dichtungsgummi kann sehr schnell reißen. Deshalb solltest du es auf die und die Art einlegen. Und mit diesem zweiten Dichtungsgummi hat es auch ziemlich gut geklappt. Die Pflaster an den Händen blieben, aber es kam kein neues Pflaster dazu. Hört ihr Christen, hört ihr Menschen in der Waldkirche, was hat Gott uns zu sagen? Und ich weiß nicht, wem es ähnlich geht in seinen Hörgewohnheiten, dass so ein paar Notizen ausreichen und dann denke ich, hey, ich weiß Bescheid. Es reicht mir, einen halben Bibelvers zu lesen. Botschaft Gottes ist angekommen. Ich mache das, was ich für richtig halte. Das ist verkehrt. Und die große Anfrage an uns, an Sie, an euch, an mich ist, wie sieht's aus mit dem Zuhören? Wo nehmen wir uns Zeit? Wo sparen wir Zeit durch gutes Zuhören? Also ich hatte den Film angefangen anzuschauen, ich hatte angefangen rumzubasteln und Pflaster zu suchen Und dann habe ich den Film erst mir richtig angeschaut, angehört. Hätte ich es vorher gemacht, wäre ich schnell fertig gewesen und könnte heute ein Dichtungsgummi für Spülmaschinen anbieten. Jetzt habe ich keins mehr. Das Überzählige ist kaputt. Das Hören auf Gott, Gottes Wort, Zeit nehmen zum Bibellesen. Einfach mal ein ganzes Stück lesen oder einen Bibelvers, der einen anspricht, und darüber nachdenken, es wirken lassen. Gebet. Gebet heißt ja nicht, dass ich permanent am Formulieren bin. Ich richte mich aus auf Gott und es kann sein, dass ich einfach eine Zeit der Stille habe, wo ich sage, danke Gott, dass ich vor dich treten darf. Und dann kommt kein langer Text von mir, sondern es kommt ein in Gemeinschaft sein, ein Offensein auch für das, was Gott mir zeigt und zeigen möchte in der Stille oder auch Gespräche mit anderen. Hört, ihr Israeliten, hört, ihr Christen, hört, ihr Menschen in der Waldkirche. In der Kirche, und jetzt meine ich die Institution Kirche, wird sehr gerne über das Wort Nächstenliebe gesprochen und über Nächstenliebe an sich als Tätigkeit. Und wenn man es sich genau anschaut, dann bleibt es in der Regel bei Nächstenliebe. Es kommt noch ein bisschen die Selbstliebe dazu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber was ganz oft vergessen wird, dass Gott zwar nach einem wichtigsten Gebot gefragt wird, aber dass er zwei Gebote kombiniert, die ganz fest ineinander greifen. Und 1. Johannes 4, Vers 7 heißt es, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Das heißt, Nächstenliebe ist möglich, wo wir uns von Gottes Liebe beschenken lassen und uns auf ihn ausrichten. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Und 1. Johannes 4, Vers 16, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist so zentral, dass wir die richtige Reihenfolge einhalten. Die Nächstenliebe ist sehr wichtig und es ist sehr, ja, auch Kennzeichen von uns als Gemeinde und von uns als Christen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, dass andere an der Liebe unter euch erkennen, dass ich Gott bin, dass Gott Liebe schenkt. Aber es geht nie ohne die Verbindung zu Gott. Und diese Liebe zu Gott hat ihren Ursprung in der Liebe Gottes zu uns. Wir haben das vorhin gesungen, deine Größe erfüllt das ganze All. Da ist ein Gott, dessen Größe wir überhaupt nicht erfassen können, wo wir nicht die geeigneten Worte für finden, nicht die geeigneten Gedanken. Wir können nur staunen. Und es gibt ein Lebensrecht für uns, das ist die Liebe Gottes zu uns. Ich hab dich lieb. Es gibt so ein Lied, da heißt es dann in der Passage, und dass du uns trotzdem liebst, obwohl wir so viel verkehrt machen. Und da lasse ich gerne mal das Wort trotzdem weg, denn am Anfang ist die Liebe Gottes zu uns. Und Gott braucht uns nicht als Perfektionisten und als Vorzeigemenschen, sondern als Menschen, die seine Liebe erwidern und auf ihn hin ausgerichtet sind. Zu Hause habe ich ganz, ganz viele Selbstoptimierungsbücher. Ich weiß nicht, wem es auch so geht, ich kaufe das gerne. Problemlage erkannt, Buch bestellt, 2, 3 Bücher bestellt, ein halbes gelesen. Wie auch immer, da sind sehr kluge Erkenntnisse drin und sehr schlaue Sachen, psychologisch tiefgründig, hilfreich. Aber wenn man den Büchermarkt etwas kaputt schießen möchte, dann sollte man betonen, schau mal, richte dich auf Gott aus. Lass dich von ihm beschenken, von seiner Liebe verändern. Und dann wirst du merken, wie sich Prioritäten in deinem Leben auch neu sortieren. Dass Herausforderungen, die vorher unlösbar erschienen, plötzlich noch Herausforderungen sind. Aber ich weiß, Gott ist mit dabei und gemeinsam. Da schaffen wir das und da können wir durchgehen. Es passiert so leicht, dass wir versuchen, Gott zu überzeugen, dass wir nicht so ganz gut sind oder was Neues bringen. Aber darum geht's gar nicht. Wir werden Gott nicht überzeugen, dass wir nicht so liebenswert sind. Und es gehört zu den großen Entdeckungen für mich als Christ auch, dass Gott mich liebt und dass Gott sie liebt und dass Gott euch liebt, das auf sich wirken zu lassen und nicht zu sagen, wer bin ich schon? Hey, du bist so wichtig, dass der Gott, der so groß ist, dass wir keine Worte für ihn finden, dich persönlich kennt, dich persönlich liebt. Ihr sollt Gott von ganzem Herzen und ganzer Hingabe mit ganzem Verstand und ganzer Kraft lieben. Das ist der zentrale Grundsatz, an dem niemand vorbeikommt. Und daraus resultiert dann die Liebe zum Nächsten. 11.8. Ich war ganz beeindruckt. NTV. Habe ich ein Video gesehen. Da ist ein junger Mann zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden in den USA. Er hatte unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen 78-Jährigen auf seinem E-Bike überfahren und getötet. Er hat seine Schuld eingeräumt und dann stand die Frau des Opfers auf, eine ältere Dame, und ging auf den Angeklagten zu und nahm diesen großen Kerl in die Arme und flüsterte ihm ins Ohr, ich vergeb dir. Und sie hat ihm dann noch gesagt, ich werde für dich beten. Das ist für mich beeindruckend. Da sieht man, welche Kraft im Glauben steckt und was möglich ist. Der Richter hat auch gesagt, ich habe das in meiner ganzen Dienstzeit noch nicht erlebt, dass die Frau eines Opfers auf den Täter zugeht und ihn in den Arm nimmt. Das war ein ganz tolles Zeichen, kann man im Internet noch sehen. Ja. Diese Liebe zu Gott, die Priorität, ist eine sehr sensible Sache. Wir hatten in der Sommerferien die Sommerbibelschule mit den Sendschreiben und da gab es das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, eine absolute Vorzeigegemeinde, mit einem Kritikpunkt, du hast die erste Liebe verlassen. Und diese Priorität, es ist wichtig, dass wir in der Theorie ein ganz klares Ja haben, für Gott auf Nummer eins und dass wir unser Leben immer wieder überprüfen und betrachten und schauen, wo ist diese Nummer eins in meiner Praxis verrutscht und was anderes mir wichtig geworden, sodass ich wieder korrigieren kann, mich ausrichten kann. Das ist für uns als Einzelpersonen wichtig, das ist für uns als Gruppe, als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Kirche auch immer wieder wichtig, das zu schauen. Und ein Schlussgedanken, den ich noch vorlesen möchte. Das höchste Gebot ist kein Gesetz, das uns niederdrückt, sondern eine Einladung. Gott will unser Herz, wer sich auf diese Liebe einlässt, erfährt, dass er selbst getragen, geformt und erneuert wird. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir mit dem höchsten Gebot weiter gute Erfahrungen sammeln und uns immer wieder neu darauf ausrichten und von Gott beschenken lassen. Amen.